Hallo, hier ist Ulrike mit der 112. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Garten-Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los ist im Garten und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. Heute gibt es anlässlich der kommenden Kommunalwahl am 14.09. auch ein politisches Thema. Daneben geht es nochmal um das Thema Insektensterben. Es geht wie immer um den phänologischen Kalender und um aktuelle Gartenarbeit im September. Wenn ihr diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, wisst ihr vielleicht, dass unser Kleingarten langfristig durch die sogenannte Phantasialand-Erweiterung bedroht ist. Das Gelände von unserem Garten befindet sich ganz in der Nähe vom Phantasialand, das seit 2012 plant, sich in ein Naturschutzgebiet auf der anderen Seite zu erweitern und auch in unser Kleingartengelände. Bislang ist es so, dass ein Moratorium aus der SPD und den Grünen in Brühl diese Sache auf Eis gelegt haben. Das heißt, die Erweiterung ins Naturschutzgebiet und auch in unsere Richtung ist erstmal gestoppt. Nach der Kommunalwahl können sich die Mehrheiten aber ändern. Und außer den Grünen haben eigentlich alle Parteien erklärt, dass sie das Bauleitplanverfahren beginnen wollen, dass da der erste Schritt wäre. Ja, warum das für euch interessant sein sollte: mit der Erweiterung in ein Naturschutzgebiet könnte hier ein bundesweiter Präzedenzfall geschaffen werden. Das Naturschutzgebiet, um das es geht, ist 14 Hektar groß und da gibt es einen See, der unter Naturschutz steht. Das ist ein See mit einem Schilfgürtel und Sumpfgebiet und einem Wäldchen drumherum. Auf der anderen Seite liegen die 4 bis 5 Hektar von dem Kleingartengelände, wo wir drauf sind. Naturschutzgebiete gibt es ja gerade aus dem Grund, dass so etwas ausgeschlossen werden soll. Also die Natur soll hier durch geschützt werden vor wirtschaftlichen Interessen. Die ist natürlich oft aus regionalen oder Profitgründen naheliegend machen, in Naturschutzgebieten zu bauen, Unternehmen zu erweitern, wie in diesem Fall. Es wäre bundesweit der erste Fall, in dem so ein Naturschutzgebiet überplant wird und man hört dem Vernehmen nach, dass schon andere Investoren in Dresden zum Beispiel mit den Füßen scharren und begierig diesen Prozess abwarten, mit dem Plan dann ihrerseits in Naturschutzgebieten Baugebiete zu eröffnen und so weiter. Deswegen ist das so extrem besorgniserregend, also jetzt über die Kleingarteninteressen hinaus, die ich natürlich auch vertrete, das ist ganz klar. Es ist einfach bundesweit besorgniserregend, dass da dieser Präzedenzfall geschaffen wird und andere Investoren sich künftig darauf beziehen können, dass eben in Brühl dieses Naturschutzgebiet Schall und Rauch war, gegenüber den Interessen vom Phantasialand. 2012 ist in dem Regionalplan dieser Kompromiss beschlossen worden und es ist der Erweiterung in das Naturschutzgebiet stattgegeben worden, halt plus dem Kleingartenverein. Damals waren die Auswirkungen des Klimawandels jedoch noch nicht so spürbar wie heute, sodass dieser Beschluss aus der Zeit gefallen scheint, aus mehreren Gründen. Auch Brühl leidet unter Starkregenereignissen zunehmend und dieses Wäldchen schützt mehrfach das Brühler Klima, sowohl durch seine Kaltluft wie auch als Versickerungszone. Von der Artenvielfalt, die es dort gibt, ganz zu schweigen. Das Land NRW hat vor nicht allzu langer Zeit die Basis für diese Erweiterung geschaffen, indem die Umweltministerin Esser noch in letzter Minute vor Ende ihrer Amtszeit das Naturschutzgebiet für einen symbolischen Vertrag an das Phantasialand verkauft hat. Zugesichert wurden Ausgleichsflächen ökologisch. Aktuell argumentiert das Phantasialand auch so, dass die Ausgleichsflächen ökologisch sogar einen Gewinn darstellten. Das wage ich und auch wir wagen das sehr zu bezweifeln. Wir haben hier erlebt in Brühl, was von solchen Ausgleichsflächen zu halten ist. Zum einen weiß niemand von uns, wo sich diese Ausgleichsflächen befinden. Für Brühl wird dieser Frischluftzone und Versickerungsfläche einfach entfallen. JWD werden Ausgleichsflächen geschaffen, die oft so aussehen, dass auf einer Wiese ein paar Bäumchen gepflanzt werden und die natürlich in keinster Weise den seit 100 Jahren dort bestehenden Mischwald ersetzen und vor allem nicht natürlich den See mit dem Schilfgürtel, den seltenen Arten, die dort vorkommen, Insektenvielfalt und so weiter. Das ist einfach nicht vergleichbar und auch andernorts nicht so einfach mit einem Handstreich herstellbar. In Brühl hat man zudem beobachten können, dass solche Ausgleichsflächen nach 10 Jahren einfach vergessen werden, dass das jemals Ausgleichsflächen waren und die Gefahr besteht, dass die erneut überplant werden. So geschehen auf einer Wiese unterhalb des BTVs, wo sich dann in letzter Minute noch jemand erinnerte, dass das ja eigentlich eine Ausgleichsfläche war vor circa 10 Jahren und die erneute Überplanung durch einen Kindergarten konnte dann so gestoppt werden. Also man kann sich an 5 Fingern abzählen, was solche Ausgleichsflächen wert sind, verglichen mit einem Naturschutzgebiet, das einen dort knapp 100 Jahre bestehenden Wald samt See umfasst. Ausgleichsflächen sind zudem ja dann nicht Naturschutzgebiet, das heißt ihrerseits nicht so hoch geschützt wie bis jetzt noch die Naturschutzgebiete. Ja, all das lässt die Emotionen auch in Brühl relativ hochschlagen. Am Sonntag ist ja Wahl. Wie gesagt, eine Partei hat sich kategorisch für den Schutz dieses Geländes ausgesprochen, somit auch dem Schutz von uns. Die anderen Parteien wollen die Auflagen in dem Bauleitplanverfahren dann machen, nicht bedenkend, dass sobald so ein Verfahren eröffnet ist, es der Stadt teuer zu stehen kommen könnte, wenn sie das dann doch noch stoppen sollte. Bauleitverfahren begründen meines Wissens dann auch Baurecht und die Sache wird schwierig. Es ist natürlich, freuen wir uns, dass auch die anderen Parteien uns zugesichert haben, dass eine Erweiterung in unsere Richtung von ihnen nicht gestattet würde. Die Frage ist, ob man das dann tatsächlich auch durchbekommt, weil wir halt in diesem Regionalplan mit drin stehen und das Phantasialand sich darauf zurückziehen kann, je nachdem rechtlich. Konsequenterweise müsste man diesen Regionalratbeschluss von 2012 wieder kippen und als unzeitgemäß abändern und auf den Stand von heute bringen, in der Naturschutzgebiete in Zeiten des Artensterbens und des Klimawandels unbedingt zu schützen sind. Das würden wir uns wünschen. Ja, also ihr merkt, dass die Emotionen da hochgehen. Die ganze Sache ist wirklich nicht ohne, vor allem da ich mir zurzeit tatsächlich auch Sorgen mache, gerade was das Insektensterben und Rückgang der Artenvielfalt angeht. Dieses Insektensterben kann man ja beobachten. Also was mich besonders erschüttert auch, ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, wo nachts irgendwelche Lichtquellen umschwärmt waren von Insekten. Wenn ich heute durch die Stadt fahre, sehe ich an den Lampen nichts. Und das ist auch kein Wunder. Also ihr habt vielleicht das ja damals verfolgt, diese berühmte Krefelder Studie, die festgestellt hat, in einer großen Insektenzählung in einem Naturschutzgebiet von 1989 bis 2016, dass die verfügbare Biomasse der Insekten in dem Zeitraum um 76% zurückgegangen ist. Gleichzeitig hat auch die Artenvielfalt dramatisch abgenommen. Also das heißt, sowohl die totale Anzahl der herumfliegenden Insekten hat um 76% damals abgenommen in dem Zeitraum. Ebenfalls gibt es weniger Arten. Also das, was jetzt noch rumfliegt, ist auch weniger divers als noch 1989. Diese Daten lassen darauf schließen, dass in Deutschland die Insektenbiomasse jährlich um 2,5% abnimmt. Ich habe das jetzt mal laienhaft fortgerechnet bis 2025 und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass also im Vergleich zu 1989 nur noch 15% der damaligen Insektenbiomasse vorhanden sind. Also zugegeben, ich kann mich hier verrechnet haben, aber die Tendenz, die erschreckende Tendenz stimmt leider. Zusätzlich ist es so, dass gerade in Deutschland dieses Insektensterben besonders schnell vonstatten geht. Also mit diesen 2,5% führen wir die traurige Statistik der Geschwindigkeit des Insektensterbens dem Vernehmen nach an. Ich kann dies anekdotisch belegen, sowohl durch Beobachtungen halt wie was fliegt nachts überhaupt noch an Insekten durch die Gegend, wie auch durch Erzählungen von Gärtnern, die ich kenne. Wir hatten ja diesen Stand auf dem Brühler Markt, wie ich berichtet hatte. Und da haben mir einige Leute berichtet, dass sie sich große Sorgen machen. Unter anderem ist da ein Paar dabei, das einen Garten hat inmitten hier des Gemüseanbaugebiets an den Füßen des Vorgebirges. Also diese Anlage liegt mit 10 Gärten inmitten von Gemüsefeldern. Und die haben berichtet, dass sie keine einzige Hummel gesichtet haben. Das muss man sich mal antun. Und das sind halt Gärten mit Blumen, divers, wie es die Kleingärten so an sich haben als bestes Insektenrefugium. Das finde ich schon wirklich erschreckend. Andere haben zu berichten, dass sie keine Amseln mehr gesehen haben. Das Vogelsterben, das folgt dem Insektensterben, da hier die Futterquellen aussterben. Gut, also das ist jetzt alles ein ziemlich schockierender Anfang dieser Folge, aber hier ist tatsächlich zu größter Sorge Anlass gegeben. Also, was kann man tun? An erster Stelle verhindern, dass Naturschutzgebiete überplant oder versiegelt werden. Naturschutzgebiete müssen unbedingt erhalten werden. Und natürlich auch Kleingartenanlagen, die erwiesenermaßen an Artenvielfalt als Lebensraum unübertroffen sind. Da Kleingärtner halt Obstbäume, Gemüse, Blumen in ihren Gärten haben und kleinräumig ganz viele verschiedene Arten anpflanzen, stechen sie damit Parks und Wälder sogar aus, was gerade die Insektenvielfalt und Artenvielfalt angeht. Also auch Kleingärten müssen unbedingt erhalten werden. Die Gärtner selber können aktiv werden gegen das Insektensterben. Das ist ja auch schon hinlänglich in den Medien bekannt geworden, dass man insektenfreundliche Gärten anlegen sollte, Blühwiesen. Wichtig hier, was viele im ersten Anlauf noch nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass es tatsächlich einheimische Pflanzen am besten sind. Also wenn man eine Blühwiese anlegt, dann am besten sich Saatgut besorgen, das auch den heimischen Wildpflanzen entspricht. Und was viele auch noch nicht so auf dem Schirm haben, es ist auch nicht nur wichtig, dass man Pollen- und Nektar-spendende Pflanzen anbaut für Bienen und Schmetterlinge, sondern eben auch solche, die als Futterpflanzen für Schmetterlinge und andere Insekten dienen kann, die sich verpuppen und diese Pflanzen als Nahrung für ihre Raupen brauchen. Ja, also ich denke, dass ich bei den meisten von euch hier Eulen nach Athen trage, das wisst ihr alles schon längst. Und ich hoffe, dass ihr das in euren Gärten zunehmend beherzigt. Auch bei mir ist es so, dass ich Pflanzen im Garten habe, die eigentlich nicht aus diesen Breiten kommen. Klassiker sind zum Beispiel der Lavendel, der klar eine gute Nährpflanze und Nektarspender und so weiter für Schmetterlinge und Bienen ist, aber halt keine Futterpflanze. Trotzdem ist Lavendel im Garten völlig in Ordnung und auch gut für die Bienchen. Daneben ist es aber wichtig, dass man diese interessanten Futterpflanzen ins Auge fasst und denen ebenfalls ein Plätzchen einräumt. Das sind zum Beispiel die Brennnessel, Wasserdost, Blutwalderich, das sind Pflanzen, die bei uns im Garten gut gedeihen, mit in eher lehmigen, tonigen Boden. Und ja, jeder möge sich in seiner Region erkundigen, was da an interessanten Pflanzen für die dortige Insektenvielfalt in Frage kommt und denen dann ein Plätzchen in ihren Gärten einräumen. So kann man den großen Ursachen des Insektensterbens zumindest ein bisschen was entgegensetzen. Die großen Ursachen, das sei hier nochmal genannt, sind die Pestizide in der Landwirtschaft, die Lichtverschmutzung abends, die die nachtaktiven Insekten stört, der Klimawandel und generell halt die Versiegelung der Naturflächen, wie es in Brühl aktuell wieder droht. Also werdet aktiv, falls ihr aus Brühl kommt, natürlich auch sonntags auf dem Wahlzettel. Ansonsten jeder in seinem Garten. Das ist wichtig, um weiterhin im Garten sich an der Vielfalt erfreuen zu können, nicht zuletzt von den Insekten. In meinem Garten habe ich aktuell auch ein Insekt gesichtet, das ich noch nie gesehen hatte und das ebenfalls bedroht ist, das immer seltener wird, und zwar den großen Moschusbock. Guckt euch gerne das Bild auf der Webseite an. Das ist ein spektakulärer Käfer, sehr schön mit riesig langen Fühlern, metallisch grün glänzend, und der hat bei mir auf einer Feige gesessen und sich daran irgendwie gelabt. Ja, diese Käfer benötigen als Futterpflanzen Weiden. Ich habe eine Zierweide im Garten und vermute, dass er die nutzt für seine Eiablage. Ich habe diesen einzelnen fotografiert und dann auch zwei gesehen, die sich der Fortpflanzung widmeten. Also ich nehme an, dass der bei mir in dieser Weide brütet, und bin froh, dass ich diesem Käfer bei mir einen Rückzugsort bieten kann im Garten. Erfreulich ist auch, dass ich berichten kann, dass wir da in Brühl-Eckdorf in unserer Lage, wo wir nur von einer Seite von einem Feld umgeben sind, uns noch einer Hummel- und Bienenvielfalt erfreuen. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr zum Beispiel auch die Webseite vom Kleingärtnerverein Brühl aufruft. Viele Gärtner bei uns fotografieren die Schmetterlinge oder Bienen auch, die sie sichten. Unter anderem haben wir einen Garten, der vom NABU als schmetterlingsfreundlicher Garten ausgezeichnet wurde, von Babsi. Die hat da neulich einen himmelblauen Bläuling fotografiert. Also das ist das, woran wir uns im Kleingarten noch und hoffentlich noch sehr lange erfreuen können. Wir sind halt im Gegensatz zu diesem anderen Schrebergarten nicht rundum von Gemüsefeldern umgeben, die konventionell, das heißt mit Pestiziden, bewirtschaftet werden. Auf der einen Seite haben wir ein Wäldchen, unten im Tal sind wir begrenzt durch einen Bach, also ein Landschaftsschutzgebiet, und auf der anderen Seite ist auch mehr oder weniger Brachland mit Wäldern, da wir da in, ich weiß nicht, 1-2 Kilometer Entfernung diesen Streifen zwischen unseren Gärten und der Autobahn haben. Ja, Autobahn ist nicht weit, die hören wir auch immer so als Rauschen im Hintergrund. Aber immerhin ist da ein Brachland daneben und wir können uns noch an den Hummeln halt erfreuen. Im ganz weiteren Zusammenhang zu diesen Themen naturnahen Gärten möchte ich auch einen Podcast empfehlen, den ich neu entdeckt habe. Der heißt »Das Grüne kommt nach oben«. Für mich aktuell, weil ich da unter anderem nochmal ein Interview mit einem Protagonisten von Renature Garden gehört habe, die sich sehr für Insektenvielfalt und auch Gärten einsetzen, die tatsächlich das berücksichtigen, dass heimische und Futterpflanzen für Insekten angebaut werden. Ja, dieser Podcast ist eigentlich ein Interview-Podcast mit Garteninfluencern, kann man sagen. Also sowohl welche, die auf YouTube Beiträge machen, wie auch Podcasts oder sonst wie, sich für Garten und Gärten einsetzen. Der Autor oder Herausgeber ist Jens Hardenberg, auch ein Mitglied im VEN, wo ich ja auch Mitglied bin. Und der macht das total gut und sympathisch. Selten habe ich im Podcast so eine ruhige und angenehme Stimme gehört. Eine Freude, ihm zuzuhören, muss ich wirklich sagen. Und mir ist das immer wichtig, dass die Leute angenehme Stimmen haben, dass man sich entspannen kann, wenn man die Podcasts hört. Und ja, das ist wirklich gut gemacht und man bekommt wirklich einen ganz guten Überblick, was medial so los ist zum Thema Garten. Ich verlinke das auch mal in den Shownotes sozusagen, dass ihr diesen Podcast auch findet. Empfehlenswert, das Grüne muss nach oben. Jens Hardenberg heißt der Herausgeber, da habe ich mich eben versprochen. Ja, hört mal rein. So, jetzt aber endlich zu den üblichen Gartenthemen, nachdem ich mich hier ein bisschen ausgeheult habe. Vom phänologischen Kalender her befinden wir uns heute am 10.9. im Frühherbst. Diese Phase ist gekennzeichnet dadurch, dass die sommerliche Hitze abnimmt, der Sommer klingt aus und es ist so eine Zwischenzeit vor dem eigentlichen Laubfall der Blätter. Hier hat es aktuell ja gestern wieder Starkregen gegeben. Noch war ich nicht im Garten, um da zu gucken, was wir als Schäden haben. Einiges ist runtergekommen. Es hat aber nicht dieses dramatische Ausmaß erreicht wie bei dem Ahrhochwasser 2021. Unterm Strich muss man natürlich festhalten, dass es Schall und Rauch ist, von Jahrhunderthochwassern zu sprechen. Insgesamt ist es so, wie auch das ganze Jahr schon oder das letzte Jahr, dass man wirklich beobachten kann, dass die Wetterextreme tatsächlich zunehmen. Das Wetter hält sich länger wie früher. Dieses Jahr hat ja tatsächlich immer so 1 bis 2 Monate Trockenheit mit dann Regen abgewechselt, der dann gleich immer extremer runterkam, wie das noch früher der Fall war. Auch das wiederum interessant, was die zukünftige Wichtigkeit von Schwammstätten angeht und die Asphaltierung von Naturschutzgebieten, das nur als kleinen Seitenhieb. Aber das könnte halt auch da negative Konsequenzen haben, wie wir an einem Busparkplatz des Phantasialands ja schon erleiden müssen. Der hat dazu geführt, dass sich Regenmassen jetzt in die darunterliegenden Ortsteile ergießen, wenn es stärker regnet. Früher war das nicht der Fall, weil da ein Wäldchen mit einer Senke stand, das aufgesogen hatte. Ja, also dieses Thema regt mich wirklich auf. Ihr merkt, dass ich da irgendwie kaum ablassen kann. So, aber jetzt zum Frühherbst. Es geht jetzt um den Frühherbst. Gekennzeichnet ist der durch den Beginn der Blüte der Herbstzeit lose. Die Kornellkirsche wird reif, es reifen die Holunderbeeren. Die Mitte des Frühherbst ist dann erreicht, wenn die Süßkirsche ihre Blätter verliert. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Und das Ende des Frühherbst ist markiert durch den Blattfall der Stieleiche. Erste Anzeichen von braun werdenden Blättern gibt es. Das war aber teilweise der Trockenheit im August geschuldet. Haben die Bäume eigentlich ihre Blätter noch? Der Vollherbst, der setzt dann ein, wenn die Rostkastanien reifen. Da habe ich jetzt zwar schon erste Kastanien gesehen, aber die Kastanien sind in Brühl zumindest alle von einer Krankheit gezeichnet. Die stehen schon gefühlt 3 Monate mit braunen Blättern da. Ich denke, da ist einiges sowieso aus dem Tritt gekommen. Also es gibt schon erste reife Kastanien. Im Vollherbst setzt dann aber der allgemeine Blattfall ein. Das ist noch nicht der Fall. Ja, im Frühherbst ist klassischerweise der Höhepunkt der Obsternte erreicht. Zwetschgen kann man jetzt ernten, Äpfel, Birnen. Und traditionell hat man einiges zu tun mit Ernteverarbeitung. Bei mir im Garten ist das dieses Jahr nicht der Fall, weil die Äpfel ja leider durch den Hagel, von dem ich berichtet habe, so zerschossen waren, dass ich nur ein paar wenige Äpfel dieses Jahr ernten werde. Von der Gartenstimmung her ist es so, dass die Farben langsam verblassen im Garten. Es blühen jetzt eher orange und gelb blühende Pflanzen, bei mir sehr schön Staudensonnenblumen, verschiedene noch. Leuchtend orangene Kürbisse hängen bei mir noch dran, die wieder schön hochgerankt sind an dem Hochbeet, an dem Ranggerüst, das ich da gebastelt habe. Und die stehen aber auch kurz vor der Ernte. In Kürze werden die Herbstastern beginnen zu blühen. Das gibt dann nochmal eine schöne Insektenweide. Wobei auch bei diesen Herbstastern leider zu sagen ist, dass das keine einheimische Pflanze ist, aber halt ein guter Nektar- und Pollenspeicher für die Insekten. Generell steht man im Gemüsegarten jetzt vor der Entscheidung, ob man Herbstgemüse noch anpflanzt oder Gründüngung einsät in frei werdende Beete. Wir fahren Anfang Oktober für 2,5 Wochen in Urlaub. Deswegen werde ich mich wohl mehrheitlich bei den Beeten für Gründüngung entscheiden. Wer das nicht mag, der kann aber jetzt Herbstgemüse säen oder auch pflanzen. Säen kann man jetzt Feldsalat, Herbstrüben, Rettich, Radieschen, Spinat. Feldsalat, den man jetzt sieht, kann zu Beginn des Frühlings geerntet werden. Auch Gartenmeldekresse und Winterportulak gedeihen noch sehr gut und lassen sich für eine Frühjahrsernte überwintern. Auch der Spinat, den man jetzt sieht, wird im Frühjahr geschnitten. Wintersteckzwiebeln kommen auch jetzt in die Erde. Die sind dann bis zu 6 Wochen früher reif als im Frühling gesteckte Zwiebeln. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Wichtig ist hier wohl, dass man diese spezielle Sorte dann auch hat, Wintersteckzwiebeln. In wärmeren Gebieten kann man jetzt sogar Möhren fürs Frühjahr aussäen. Hier werden die Beete dann aber im Winter abgedeckt, um die zarten Pflänzchen zu schützen. Man kann ebenso Wintersalate aussäen, wie zum Beispiel den Mombacher Winter, von dem ich ja schon berichtet habe. Das ist auch ein Salat, der überwintert und dann im Frühjahr sehr zeitig reif ist. Wenn es da sehr stark frostet, empfiehlt sich auch da ein leichter Winterschutz. Ebenso ist jetzt eine günstige Pflanzzeit für Knoblauch. Man kann also jetzt Knoblauchzehen stecken. Die müssen auch nicht unbedingt ins Gemüsebeet. Die können auch zum Beispiel zwischen Rosen oder auf Baumscheiben gesteckt werden. Ja, und im September, Oktober ist die günstigste Pflanzzeit für neue Stauden oder auch Büsche, Hecken. Auch eine Neuanlage des Rasens ist jetzt ganz günstig, weil es halt nicht mehr so heiß und trocken werden sollte. Generell kann man im Herbst Beete aufräumen. Das ist auch etwas, was ich in Angriff nehmen will. Ich habe da ein sehr von Quecken durchsetztes Beet, das ich einmal gründlich säubern möchte. Und ich werde eine Himbeerhecke, die überaltert ist, weiter auflösen. Und nicht zuletzt kann man jetzt damit beginnen, Blumenzwiebeln für das nächste Frühjahr zu stecken. Faustregel für die Blumenzwiebeln: die Blumenzwiebel zweimal so tief setzen, wie die Zwiebel hoch ist. Ich hatte ja schon erwähnt, Blumenzwiebeln sind bei mir begrenzt wegen der lebendigen Mäusepopulation. Also etwas davon ausgenommen sind die Osterglocken, die schmecken den Mäusen nicht. Da muss ich mich leider immer zurückhalten, was Blumenzwiebeln angeht. Ja, nicht zu vergessen, Erntezeit. Ich habe ganz erfolgreich Zuckermais geerntet. Tomaten stehen auch noch auf dem Beet. Da muss man darauf achten, dass man die vor eventuellen Kälteeinbrüchen rechtzeitig reinholt. Zucchinis haben bei mir den Mehltau, aber es werden noch letzte Zucchinis produziert, aber da liegt man so in den letzten Zügen. Die schönen Kürbisse, die werde ich in Kürze ernten. Kürbisse sind ja auch bei kühlen Temperaturen in der Wohnung ziemlich lange lagerfähig. Das lohnt sich also. Und die Saatgutgewinnung läuft natürlich. Ich habe schon Saatgut von den Stangenbohnen und auch von Buschbohnen gewonnen und sogar eingefroren. Die gelbe aus Siebenbürgen, die ist gut gekommen bei mir und auch Nachbars Beste. Und auch eine blaue Bohne hatte ich, die jetzt mehr für Saatgut noch hängen bleibt. Es ist so, dass ich vor dem Regen schon Bohnen, die trocken genug waren, gepflückt habe. Und die liegen bei mir schon zum Trocknen, beziehungsweise die erste Ladung habe ich auch schon eingefroren. Das sei nochmal wiederholt, das ist sehr wichtig. Bohnen müssen für mindestens 14 Tage in die Tiefkühltruhe, um den Bohnenkäfer zu bekämpfen, der sonst bei mir noch jedes Mal furchtbar ausgebrochen ist, wenn ich das bei irgendeiner Portion Bohnen versäumt hatte. Also Bohnensaatgut unbedingt in den Tiefkühler, damit das nicht vom Bohnenkäfer durchlöchert wird. Und so setzt eine ruhigere Stimmung im Garten ein. Es wird geerntet, Beete werden abgeräumt, von mir hauptsächlich Gründüngung gesät. Endivien habe ich noch auf dem Beet, da kann ich jetzt nach und nach welche ernten. Guten Erfolg habe ich mit dem galizischen Baumkohl, Pflänzchen, die ich vom VEN bekommen habe. Der steht ganz prächtig auf dem Beet, wirklich eine Augenweide. Ist nach wie vor von den Tauben verschont geblieben, die sonst bei mir den Kohl immer ratzeputz wegfressen. Neulich habe ich da Kohl-Weißlingsraupen abgesammelt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre der Kohl denen zum Opfer gefallen. Wegen dem Insektensterben habe ich dann nicht über mich gebracht, die zu vernichten, sondern habe die samt Blättern auf den Kompost getragen, in der Hoffnung, dass da welche überleben und sich von diesen Blättern dann dort ernähren können. Aber dieses Raupenabsammeln hat bei meinen, ja, wie viele Pflanzen habe ich da? Vielleicht jetzt insgesamt 6, die da überlebt haben, von den 10, die ich gesetzt habe. Wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätten diese 6 Pflanzen nicht so prächtig dagestanden noch. Aber das war soweit wirkungsvoll. Was noch ansteht, ist Kompost weiter aufsetzen und je nachdem auch schon umsetzen. Und ich habe noch einen Riesenhaufen Äste, den ich bis jetzt nicht häckseln konnte, weil die noch zu frisch waren. Da mache ich mich auch nach und nach dran. Wichtig ist generell, dass man Stauden, die überwintern, nicht unbedingt abschneidet, sondern stehen lässt. Auch wiederum als Überwinterungsmöglichkeit für Insekten. Also den Garten nicht zu sehr aufräumen, sondern daran denken, dass die Tiere genug Rückzugsorte haben, Überwinterungsmöglichkeiten. Der viel erwähnte Laubhaufen oder Totholzhaufen ist eigentlich ein Muss im naturnahen Garten. Im Kleingartengelände bei uns trägt das wirklich Früchte. Wir haben wirklich die Holzbiene jetzt eigentlich als ständigen Gast bei uns im Garten. Die hat sich da ganz gut etabliert und findet bei uns auch viele Überwinterungsmöglichkeiten. Bei mir, wie gesagt, sieht man tatsächlich die Löcher, die da in verwitterte Baumstämme genagt wurden von Insekten. Ich habe sogar die Sandwespe jetzt da bei mir in diesem Sandterritorium auch gesichtet. Also das ist schon gut, so ein Kleingarten für die Insektenvielfalt, kann man nicht oft genug betonen. Noch zu erwähnen, falls noch nicht geschehen, Tomaten ausknipsen jetzt, die Blüten, die oben noch dran sind, je nachdem, die reifen nicht mehr aus. Die können dann die Kraft in die schon vorhandenen Früchte stecken. Tomaten reifen sehr gut nach, also wenn ein Kälteeinbruch droht, dann Tomaten, die noch grün sind, aber auch schon Anzeichen von Reife erkennen lassen, abpflücken und zu Hause in die Wohnung legen, gerne neben einen Apfel oder neben Bananen. Die beschleunigen dann die Nachreife der Tomaten. Ich habe auch einen Tipp gesehen, wo jemand sich sogar Bananen an die Pflanzen gehängt hat, die noch im Beet standen. Das sah ganz witzig aus und das bringt vielleicht was, wenn die Tomaten doch noch recht sehr grün sind und man sie halt nicht pflücken möchte in dem Stadium. Das könnte was bringen. Ja, wer Lust hat, probiert das gerne mal aus. Ich habe beobachtet, dass es was hilft, wenn die Tomaten im Haus neben Äpfeln oder Bananen liegen. Dann reifen die tatsächlich schneller. Viele der Gartenarbeiten, die jetzt anstehen, kann man auch noch im Oktober erledigen. Also zum Beispiel Pflanzen der Blumenzwiebeln, Neueinpflanzungen von Stauden und Sträuchern oder Bäumen. So dass es jetzt ein etwas ruhigerer Gartenmonat ist, jedenfalls für mich. Und ich wegen den Urlaubsplänen dann mich vermutlich auch mit einem Podcast erst wieder Ende Oktober melde. Ja, ich werde heute mal hochfahren und gucken, was der Regen gestern im Garten, insbesondere auf unseren Gartenwegen, bewirkt hat. Insgesamt ist es ja gut, dass es geregnet hat für die Pflanzen. Die Bäume, die waren hier schon ganz schön gestresst im Rheinland auch. Die stehen doch jetzt wieder ein wenig besser da. Auch der Rasen ist schon vor 10 Tagen, als es hier anfing zu regnen, ergrünt plötzlich. Ja, so wünsche ich auch euch eine schöne Zeit im Garten und sage bis bald, eure Ulrike.